Also es gibt ja sozusagen das Mikrobiom, es ist ja wie bei allem, es gibt gute Bakterien und schlechte Bakterien und wir brauchen auch die schlechten Bakterien, um es einfach auch ein bisschen in Schach zu halten, aber wir brauchen halt mehr gute Bakterien. Und die Sache ist, dass Bakterien eigentlich gar nicht negativ sein sollten, weil wir haben überall Bakterien, auch auf der Haut, wir haben ja auch ein Mikrobiom auf der Haut und Bakterien sind wichtig und gut und die müssen gut ernährt werden und wir...
Nathalie,
hallo.
Schön, dass du heute da bist. Du bist Expertin für Ernährung und Darmgesundheit und du hast eine Diagnose bekommen, die ich interessant fand, weil ich sie so noch nie gehört hatte, und zwar Schwangerschaftsdiabetes. Mhm. Erstmal, was ist das überhaupt? Und die zweite Frage direkt angehangen, was hat diese Diagnose mit deinem Bewusstsein für Ernährung gemacht und was hast du vielleicht daraus gelernt?
Tatsächlich hat das so den Stein ins Rollen gebracht. Also ich habe mich früher null für Ernährung interessiert. Bei mir waren Cola und Co. die besten Freunde. Ich war ständig bei McDonald's, habe mich wirklich, wirklich schlecht ernährt. Viel Antibiotika-Kuren bekommen, war oft krank. Und dann bin ich das erste Mal schwanger geworden mit 23 und dachte eigentlich, ja, passt soweit alles, ne? Und in der Schwangerschaft macht man einfach einen Diabetestest. Ein Schwangerschaftsdiabetestest ist eigentlich so normal. Und es war eigentlich klar, dass der negativ ist. Und auf einmal sagt mir die Ärztin, ja, der Test ist positiv. Und ich dachte, okay, krass, ja, alles klar. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, Ernährungsprotokoll machen, dass man schaut, woher es kommt. Und für mich war eigentlich nie klar, dass die Ernährung irgendwie so eine große Rolle spielt. Das hört sich vielleicht jetzt so im Nachgang blöd an, aber es war einfach irgendwie mit so einem Mitläufer, ja.
When you know it, you can't unsee it.
Ist es so, ja. Und dann musste ich immer auch einen Blutzucker messen. Und da habe ich erstmal gesehen, was die Ernährung denn wirklich für einen direkten Auswirkungen auf meinen Körper hat. Ich
hatte also, weil nur du Blutzuckerspitzen gemessen hast.
Genau, ich musste messen. Ja. Und dann habe ich gesehen, meine Ernährung, so wie sie war, ich hatte ständig extrem hohe Blutzuckerspitzen runter. Und ich habe mir immer gedacht, warum habe ich so hoch und dann auf einmal so tief, wo es mir richtig schlecht ging, wo ich gemerkt habe, ich brauche jetzt was zum Essen, wenn nicht, dann kippe ich um, ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, scheiße, jetzt geht es das erste Mal nicht nur um mich, sondern halt auch um Wesen im Bauch. Und ich muss definitiv was ändern, weil es bei mir einfach durch die Ernährung, durch die beschissene Ernährung kam, muss man so sagen.
Das dann ist klar, dass es dadurch auch
definitiv,
kam.
Ja, definitiv. Weil ich habe es ja messen können und dann habe ich angefangen, mich mit komplexen Kohlenhydraten auseinanderzusetzen. Also davor war es halt das Weißbrötchen, was man so kennt, ne? Mit Nutella oder sowas drauf, und dann war es halt das Vollkornbrötchen. Und es war
mit Nutella drauf.
Mit
also ist ja lecker, ja. Also was soll ich sagen?
Ja, aber tatsächlich musste den Zucker extrem reduzieren und ich habe mich eigentlich die ganze Schwangerschaft davor, bevor dieser Test kam, nur von Torte ernährt und auf einmal musste alles verändert werden. Aber ich glaube, wenn dieser Weckruf nicht gekommen wäre und es jetzt nicht direkt auch mein Kind betroffen hätte, weil das Problem ist bei einem Diabetes, wenn man weiterhin sozusagen viel Zucker zu sich nimmt und so, das Kind kann auch, sag mal, übergroß werden oder zu klein bleiben, also Entwicklungsprobleme bekommen. Das heißt, es musste was geändert werden. Im Nachgang bin ich dankbar dafür, auch wenn es sich ein bisschen blöd anhört, ja. Und dann habe ich angefangen, meine Ernährung umzustellen und habe gemerkt, ich habe es ja gemessen, wie auf einmal sich mein ganzer Körper wieder normalisiert, wie die Blutzuckerspitzen normal geworden sind, wie ich nicht mehr diese Unterzuckerung hatte, nicht mehr in diesen Hoch- und diesen Tiefs war. Und es hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich aus diesem Thema nicht mehr rausgekommen bin. Und es hat mich wie so eine neue Welt eröffnet. Es ist so, man geht dann von einem Thema ins andere und dann kommt das dazu und das und wow. Und
it's also never ending, ne? Es ist halt auch ein wirkliches, unglaublich auslaufendes Thema. Ja. Deswegen ist, glaube ich, auch das Thema von heute wegen Mikrobiom natürlich auch, hast du dich ja auch dann viel mit beschäftigt.
Ach, voll.
Was würdest du sagen, ist heutzutage als gesunder Darm zu bezeichnen, ne? Weil, ne, vielleicht auch in relation zu unseren Vorfahren und wie sich das zu heute geändert hat. Wir essen ja schon sehr andere Dinge heutzutage, ne, als unsere Vorfahren. Was würdest du als gesunden Mikrobiom bezeichnen?
Also ich sag mal so, die Forschung vom Mikrobiom ist ja noch relativ frisch alles. Es kommt ja jetzt gerade, ist ja jetzt ein Hype und ein Trend. Das heißt, wir wissen noch nicht genau, wie sieht der perfekte Darm von der Bakterienvielfalt her aus. Man weiß nur, dass die Bakterienvielfalt, wenn man jetzt zum Beispiel in unserer modernen Ernährung das Mikrobiom anschaut, im Vergleich zu zum Beispiel Urvölkern, dass wir eine ganz andere Zusammensetzung haben. Dass zum Beispiel von einem Urvolk, was sich relativ naturbelassen ernährt, das Mikrobiom vielfältiger ist, andere Bakterienstämme sind und dass unser modernes Mikrobiom doch so ein bisschen verkümmert ist.
Es geht ja darum, dass man viele Bakterien Bakterien hatten. Das hört sich ja erstmal komisch an, weil Bakterium negativ, aber es ist ja, ja gut, richtig?
Ja, also es gibt ja sozusagen das Mikrobiom. Es ist ja wie bei allem, es gibt gute Bakterien und schlechte Bakterien. Und wir brauchen auch die schlechten Bakterien, um es einfach auch ein bisschen in Schach zu halten. Aber wir brauchen halt mehr gute Bakterien. Und die Sache ist, dass Bakterien eigentlich gar nicht negativ sein sollten, weil wir haben überall Bakterien, auch auf der Haut. Wir haben ja auch ein Mikrobiom auf der Haut. Und Bakterien sind wichtig und gut und die müssen gut ernährt werden. Und wir nähren sie sozusagen durch unsere moderne Ernährung komplett aus, magen sie aus und dann haben wir das Problem, dass die schlechten Bakterien oft Überhand gewinnen. Und ich merke das auf Social Media. Ich habe mich dann mit dem Thema Darm irgendwie ganz stark beschäftigt, weil ich einfach jede Intoleranz hatte, die es geben kann. Also keine Allergien, aber Intoleranzen.
Durch auch die prozessierten Lebensmittel wahrscheinlich, ne?
Und die Kombi mit Antibiotika. Früher hat so viel Antibiotika, das war wie Süßigkeiten
bei mir. Man merkt es ja auch schon vom Namen, Antibiom, also Antibiotika.
Und wenn Antileben, die, ja.
Antileben,
genau. Richtig. Ja. Und ein Antibiotikum zerstört natürlich auch die guten Bakterien, weil es kann ja nicht unterscheiden, ist das jetzt schlecht oder gut. Und ich habe es einfach damals wie Süßigkeiten genommen. Und das war eher das Problem, dieser Einsatz, dieser vielfältige.
But you look healthy now. Also
ja, aber das war
es
wirklich,
geht.
Es war ein langer Prozess, aber es funktioniert. Und dann habe ich gemerkt, das Thema Darm interessiert mich und habe angefangen, auch in Social Media drüber zu sprechen. Und ich dachte immer so, okay, wer redet immer Darm? Voll unangenehm irgendwie. Aber es ist krass, wenn man so mal schaut, auch vor allem, ich habe halt viele Frauen, die mir schreiben, gefühlt auch im Bekanntenkreis, wenn man sich diesem Thema einmal öffnet, gibt es mehr Menschen, die Probleme haben, anstatt Menschen, die sagen, bei mir läuft alles richtig wie geschmiert.
Bei mir flutscht richtig.
Ja.
Gibt's nicht so oft.
Ja. Es ist immer irgendwas irgendwie. Und das fand ich spannend. Und deswegen war jetzt so dieses Thema, wo ich mir sage, ich möchte es auch enttabuisieren. Ich möchte, dass wir einfach, sorry, übers Kacken sprechen, ja. Vielleicht jetzt hier nicht am Tisch, ja. Aber dass man einfach,
sag mal. Hier heute am Tisch.
Aber dass man einfach auch unter sich vielleicht, dass man sich mehr öffnet, vielleicht Freunden, Bekannten oder auch dem Arzt, dem Heilpraktiker, ne. Dass wenn man Probleme hat, dass man nicht sagt, oh, es ist normal. Sondern, ne, dass man sich einfach vertrauten Personen öffnen kann. Und dass es auch Mittel und Wege gibt, dass man wieder gesünder wird.
Ja, ich glaube, das ist ja auch möglich. Ne? Wir sind ja in einer Gesellschaft, wo wir sehr privilegiert sind, muss man auch sagen. Ne? In anderen Ländern kann man sich gar keine Gedanken darüber machen, habe ich jetzt einen guten Mikrobiom oder nicht. Ich habe aber tatsächlich auch, weil ich eben das Privileg habe, einen Darmtest gemacht letztens. Mhm. Ich sage mal so, es war das Erniedrigendste, was ich je getan habe. Mein Freund auch. Wir sind gleichzeitig aus den zwei Toiletten rausgekommen und waren so, we are never gonna speak of this. Und das war halt so ein Moment, wo man richtig merkt, okay, es ist tabuisiert. Unsere Vorfahren haben wahrscheinlich voreinander ihr Geschäft verrichtet, war egal. Und wenn da irgendwas komisch war, dann haben die sich vielleicht auch gedacht, oh, anders essen oder so. Ich weiß nicht genau, wie weit die gedacht haben. Auf jeden Fall, meine nächste Frage wäre, jetzt auch in Bezug auf die Haut, hast du ja eben schon angesprochen. Haut ist halt mit dem Darm quasi unser größtes Organ. Und das kommt ja dann auch raus. Also wir haben natürlich so wie jetzt Fermont Supplement-Firmen, die sich heutzutage genau auf Enzyme, also deine guten Darmbakterien zu repopulieren, spezialisieren. Aber dazu gilt natürlich auch die Haut. Gibt es irgendwelche spezifischen Lebensmittel, wo du sagen würdest, das geht gar nicht für die Haut oder das ist super gut als Unterstützung des Darms und der Haut?
Also ich bin kein Fan von Generalisierungen und bei Enzymen ist es ja eher so, die sind sozusagen eher so die Verdauungshelfer und was unsere guten Bakterien unterstützt, das sind eher Probiotikas in die Richtung und wir haben tatsächlich, das fand ich sehr schön auf der Liste heute, haben wir ja die fermentierten Gurken und ich sag mal so, jeder Darm ist natürlich unterschiedlich, also ich kann jetzt nicht sagen, jeder darf oder soll nur essen oder nur das, sondern jeder reagiert unterschiedlich drauf. Das heißt, man muss natürlich auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Ja?
Und das machen die wenigsten heutzutage. Es ist immer so, take this,
genau.
Take that.
Und ich glaube, man kann es nicht so vereinfachen, auch wenn ich das immer gerne wollen würde und sage, alle so, schwierig. Grundsätzlich ist es aber so, wenn man jetzt merkt, es tut einem gut, sind zum Beispiel gerade fermentierte Produkte richtig gut oder zum Beispiel man kennt ja auch einen Joghurt, ja, oder einen Kefir, das sind ja einfach Milchprodukte, die mit Bakterien, also mit guten Bakterien angesäuert werden, fermentieren und das mag der Darm richtig gut. Was zum Beispiel auch super toll ist, sind ganz viele pflanzliche Kost, weil da viele Ballaststoffe drin sind. Ballaststoffe sind wiederum eine Delikatesse für die Darmbakterien und wir können auch so sagen, was ist denn nicht so gut? Was eigentlich relativ klar ist, sorry, Zucker, ja, ist es halt nun mal keine Überraschung.
Wollte ich gleich drauf zu sprechen kommen, Zucker, ja. Alkohol, das ist ja eins und dasselbe am Ende, genau, des Tages. Inwiefern sind aber auch, weil wir müssen es ja auch ein bisschen unterscheiden, ne? Ich glaube, es gibt ja auch so diesen Mythos, okay, jede Art von Zucker ist schlecht, insgesamt, dann macht man halt Low Carb, macht Low Sugar, wie auch immer. Aber es gibt ja auch in der Natur Zucker. Es gibt ja, ja auch zum Beispiel diese Völker, die auch gerade, die Indigenous Völker in, glaube ich, Südafrika und Südamerika, die werden ja gerade auch recherchiert mehr und beobachtet. Und die essen zum Beispiel, wenn sie können, hauptsächlich Fleisch und Honig, weil die halt jeden Tag so viel in Bewegung sind. Die haben gar nicht so viele Ballaststoffe zur Verfügung zum Beispiel. Und Fleisch finden sie aber auch nicht oft. Also sie können nicht jeden Tag Fleisch essen, weil es einfach nicht da ist. Aber wenn sie es haben, dann wird es richtig zelebriert. Also Fleisch und Honig, interessanterweise total bei denen groß. Honig ist ja auch Zucker. Also wo machst du da den Unterschied?
Ich mache schon tatsächlich einen Unterschied, ob es jetzt isolierter Zucker ist, wie jetzt zum Beispiel wir aus der Industrie halt kennen. Das heißt zum Beispiel, ein klassischer Haushaltszucker wird ja häufig hier aus Rüben gewonnen. Das heißt, da wird eigentlich alles rausgezogen, beziehungsweise alles beiseite geschafft, nur der Zucker bleibt da. Das heißt, es gibt's ja in der Natur, so reinen Zucker, was nur aus Zucker besteht, gibt es ja nicht. Und zum Beispiel, was ich zum Süßen total liebe, ist einfach eine Dattel, eine getrocknete. Und das verträgt auch nicht jeder, der mit Fructose ein Problem hat. Ich habe auch mit Fructose früher ein Riesenproblem gehabt. Meine Toleranzgrenze ist deutlich höher jetzt, seitdem ich meinen Darm pflege. Das heißt, ich vertrage es ein bisschen. Und das sind so Zuckerarten, oder wenn ich zum Beispiel sage, ein ganzes Obst oder sowas. Also würde ich jetzt niemals sagen, oh Gott, hör auf, wegen einem Fruchtzucker Obst zu essen, weil das kommt ja immer im Komplex.
Da sind halt auch die Ballaststoffe.
Genau, und ich habe Fasern mit drin, ich habe Vitamine, Mineralstoffe. Das heißt, der Zucker ist ein Teil von etwas. Das heißt, wenn ich es auch zu mir nehme, habe ich ja nicht die reine Fructose, sondern diese ganzen komplexe Komponenten. Und die kennt unser Körper und kann das viel besser verstoffwechseln. Oft ist es auch so, wenn man zum Beispiel das Obst isst, dass man auch nicht so krasse Blutzuckerspitzen hat, weil das Ganze gedeckelt wird durch diese ganzen Leitstoffe.
Habe ich bei einer Dattel zum Beispiel nicht. Ich habe das auch mal gemessen mit dem Glukosemonitor, und das war auch spannend, weil, also klar, ich sollte dann ein Stück Baguette essen, war natürlich through the roof. Und dann habe ich eine Dattel gegessen und es hat sich in Schach gehalten. Klar erhöht es sich ein bisschen, aber es ist halt, dass da so viele Ballaststoffe mit drin sind. Und jetzt komme ich halt auch zum wichtigen Punkt, was machen prozessierte Lebensmittel? Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen auch ein Centerpiece von dem Talk, von also der Ernährungstalk, den es heutzutage auf Social Media gibt. Prozessierte Lebensmittel sind ja die Sachen, die unser Körper erstmal so nicht kennt. Wie schädlich sind diese für unseren Darm?
Du musst ja überlegen, was bringen diese prozessierten Lebensmittel für Nährstoffe zum Beispiel mit? Wenig. Wie viel Ballaststoffe bringen sie mit? Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Hotdog habe, der hat so gut wie keinerlei Ballaststoffe. Das heißt, es belastet ja
vielleicht noch.
Ja. Aber die ist dann wahrscheinlich leider frittiert. Ja. Und dann ist es auch schon wieder eigentlich rum. Ja.
Mit einem Rapsöl.
Ja,
ne? noch
besser. Sonnenblumenöl. Also die Sache ist einfach, wir hungern unsere guten Darmbakterien aus, weil wir ihnen einfach nichts zu essen geben. Und das ist eigentlich so das Hauptproblem. Plus, wir haben wenig Nährstoffe, die unser Körper ja braucht, um zu funktionieren. Weil ich denke, man darf immer die Wichtigkeit vom Darm nicht unterschätzen. Der Darm entscheidet ja, was gelangt ins Körperinnere. Natürlich nehme ich schon Nahrung auf, aber alles, was sozusagen der Darm verarbeitet und man sagt, das passt, kommt ins Blut und vom Blut dann wiederum in alle Organe. Also das heißt, es ist so die erste Pforte mit, die entscheidet, was kommt denn wirklich in meinen Körper, ja.
Nicht nur oberflächlich rein, sondern
vorne rein raus, ja. Sondern wirklich, genau. Und das ist halt das Thema, dass wir einfach zum Beispiel bei prozessierten Nahrungsmitteln haben wir oft auch viele leere Kohlenhydrate, wie viele Weißmehlprodukte, und die bringen tatsächlich einfach dem Körper keinen Mehrwert. Also sie brauchen Verdauungsleistung, Energie, aber es kommt nichts an. Deswegen gibt es auch viele Menschen, die immer einen Heißhunger haben und immer Hunger, obwohl sie viel Menge essen, aber keine Nährstoffe. Und das heißt, der Körper braucht Nährstoffe, er kriegt aber eigentlich nur leere Kalorien und deswegen schreit er nach mehr.
Ich nenne die auch immer empty calories, genau. Ja. Du hast gerade gesagt, das leere Kalorien. Ich finde es auch krass, wir reden hier natürlich in einer Welt, wo in Deutschland geht's ja noch, in Europa, ne, auch gerade in den südländischen Ländern. Ich habe lange in Italien gelebt, in Frankreich, da wird noch sehr viel Wert auf natürliche Produkte und auch vor allem im Land produziert geachtet. Aber wenn wir nach Amerika gucken, es ist für mich immer wieder ein Schock, wenn ich mir diese Podcasts anhöre oder generell einfach, was für eine hohe Krankheitsrate da ist und dass wir aktuell das erste Mal in der Menschheit an einem Punkt stehen, wo unser Alter nicht mehr so wir nicht älter werden, sondern schon wieder jünger sterben, also gerade in Amerika. Und da ja wirklich alles voller Hormone, Pestizide kann man ja fast mit Antibiotika dann so gleichsetzen, was die Nährstoffe angeht. Und deswegen, ich habe auch in letzter Zeit ein bisschen dazu recherchiert, du kennst vielleicht Paul Saladino, das ist der Typ, der die Carnivore Diet erfunden hat, also nicht erfunden, aber nach außen gebracht hat, der hat ein Buch darüber geschrieben. Der hat jahrelang wirklich gesagt, Carnivore ist die richtige, ne? Und der ist jetzt vor ein paar Monaten zurückgegangen, hat gesagt, ja, ich habe dann doch gemerkt, mein Testosteron-Level war super unten, müsst ihr auch mal jedem Mann erklären. Zu viel Fleisch heißt, dein Testo geht runter. Nicht hoch, sondern runter. Und vor allem Elektrolyte war, er kann so viel Salz essen, wie der will, seine Elektrolyte waren komplett runter. Und deswegen jetzt mal zum Punkt Diäten. Ich weiß, Diät ist auch ein schwieriges Thema emotional für viele Leute, aber lass uns mal eher sachlich bleiben. Wie siehst du die ganzen Sachen wie Keto, Paleo, Vegan, Fleisch essen, weil Paleo zum Beispiel wäre ja eigentlich so, wie unsere Vorfahren gegessen haben, ist aber auch eine Form, die nicht jedem so wirklich gelingt oder die nicht jeder gut heißt. Also wie siehst du diese unterschiedlichen Ernährungsformen?
Ich bin kein Fan von, dass man sozusagen eins in den Himmel lobt und das andere irgendwie in die Hölle schickt, sondern ich glaube immer, Ernährung ist individuell. Es gibt vielleicht so ein paar Grundpfeiler, wie jetzt gerade das Thema Zucker, Alkohol oder sowas, wo wir alle wissen, okay, das ist jetzt in keiner Ernährungsform gut, aber grundsätzlich kann ich jeder Ernährungsform, wenn, sagen wir mal, was abgewinnen, die Frage ist immer, passt es nur zu mir und zu meinem Lifestyle und tut es mir gut? Und ich glaube, das ist eher oft das Problem, dass wir versuchen, uns in irgendeine Form reinzudrängen, weil es jetzt gerade in ist oder weil es die anderen sagen oder weil es man
also
so machen
muss. Also
würdest
du auch sagen, vegan war einfach ein Trend und der hat jetzt nichts Gutes oder Schlechtes im Gegensatz zu Omnivore?
Ich sag mal so, also ich war selber 2 Jahre vegan durch eine Dokumentation und ich dachte dann, okay, automatisch vegan wäre automatisch gesund und habe mir dann halt auch Ersatzprodukte und alles gekauft, also voll reingehauen, bis ich mich dann irgendwann mal mit dem Thema beschäftigt habe, wo ich gesagt habe, die Art, wie ich vegan interpretiert habe, ist eigentlich vielleicht gar nicht so gesund. In jemand anderes, der sich vielleicht mit ganz viel pflanzlicher Kost ernährt, super ausgewogen, viele Ballaststoffe, viele pflanzliche Proteine, denen funktioniert es vielleicht, ja. Aber ich finde, man muss immer schauen. Ich habe zum Beispiel dann gemerkt, ich vermisse Fleisch. Ich hatte einen echten tropfenden Zahn nach Fisch und irgendwann Hähnchen. Und ich habe mir das erst verboten. Warum auch immer. Und jetzt im Nachgang denke ich mir so, nee, ich habe nicht auf meinen Körper gehört. Jetzt tue ich das und ich fühle mich richtig gut.
Es geht ja auch vor allem darum, was für eine Art tierische Produkte konsumieren wir. Ich war auch 5 Jahre lang vegan. Ja. Und ich hatte genau diesen Punkt auch tatsächlich in letzter Zeit, wo ich, jetzt kann ich es ja hier offiziell spillen, nach 7 Jahren vegetarisch oder Veganismus auf Instagram, das war auch irgendwann so meine Identität. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Man denkt halt immer so, weil es meine Identität ist jetzt, muss ich daran festhalten und das auch vielleicht allen da draußen so verkaufen. Was habe ich meine Mutter vorgelabert? Vegan ist viel besser für dich.
Ich auch. Ja.
Not
ich
really.
Auch.
Also ja. Ne, so ja. Für einige Leute vielleicht schon und es hat mir gedient am Anfang. Aber jetzt esse ich auch wieder Fleisch und das wollte ich dich auch fragen. Es gibt viele Menschen, hatte ich ja auch schon mit ein, zwei Leuten gesprochen, die genau nach 7 Jahren, gerade junge Frauen, die genau nach 7 Jahren Fleischlosigkeit zurückgehen. Und bei mir ist genau dasselbe passiert. Ich habe das gar nicht bewusst gemacht. Ich habe seit Monaten davon geträumt. Also ich habe geträumt und ich habe mich geschämt am Anfang und ich war so, boah, ich träume von Fleisch essen, das ist ja voll schlimm und so. Ja. Aber das war so krass. Ich bin an Barbecues vorbeigelaufen, habe das Steak gesehen, mir ist das Wasser im Mund. Ich so, shame on me. Und ich glaube, bei dir war es ähnlich. Ne? Und irgendwann meinte mein Freund so, Schatz, aber so, probier doch ein kleines Stück. Und ich so, nein, I could never. Und dann habe ich tatsächlich an meinem Geburtstag jetzt, wir sind da auch tatsächlich relativ strikt, dass ich immer nur oder wir halt immer nur von super nachhaltigen Quellen und in Deutschland kriegst du das ja auch, ne? Von Bauern nebenan, altes Rind, voll gutes Fleisch, whatever. Halt jetzt einmal alle 2 Wochen oder so ein Steak esse. Ich habe keinen Bock auf Döner, ich habe keinen Bock auf irgendein Ramschfleisch, ich liebe Steak. Und das ist so komisch für mich, das zu sagen, aber mein Körper hat das so gecraved und, sorry, jetzt ein bisschen lange ausführend, aber was hat das damit zu tun, dass wir vor allem als junge Frauen, ich glaube, das ist ein Thema, irgendwann eventuell zurückgehen? Nicht alle, aber ein paar.
Ich sag mal so, ich glaube, was ich gut finde, wenn man auf seinen Körper hört und wenn man irgendwie Signale spürt und sie nicht probiert zu unterdrücken. Deswegen finde ich es auch gut, was du erzählt hast von diesem Carnivore, dass er sozusagen das eigentlich immer propagiert hat, aber jetzt ein bisschen zurückrudert und sagt, okay, mir hat es vielleicht doch nicht gut getan, obwohl nicht diese Schiene weiterfährt. Aber ich sag mal so, bei Fleisch ist es auch so, ich habe mir zum Beispiel gesagt, wie ich mit diesem Thema Fleisch umgehe, hat sich verändert. Früher war es so, überall musste Fleisch mit dabei sein, morgens, mittags, abends, sonst war es kein richtiges Essen. Das war bei uns in der Familie normal, überall Fleisch, Wurst
und so. Bei vielen, ne, in Deutschland.
Und da habe ich mir irgendwann mal gesagt, ich glaube, die Art und Weise, ich glaube, das grundsätzliche Problem ist gar nicht das Thema Fleisch an sich, sondern die Art und Weise, wie wir Fleisch konsumieren, in welcher Häufigkeit und welcher Qualität. Und da habe ich einfach für mich gesagt, ich konsumiere es wenig, dafür eine absolut gute Qualität. Und ich spüre, mein Körper tut's gut. Und ich glaube, bei Frauen ist auch oft das Problem oder allgemein, auch bei Männern, dass einfach nach einer gewissen Zeit Veganismus oder sowas, zum Beispiel Vitamine wie B12, das ist ja ein Speichervitamin, das heißt, wir können das eine Zeit lang speichern, das haben wir häufig im Fleisch drin und irgendwann wird's weniger, weniger, weniger und viele Veganer kommen im Mangel, deswegen muss das ja auch supplementiert werden. Und vielleicht war das so, dass du es zu wenig supplementiert hast und du gemerkt hast, okay, ich brauche das wieder, mein Körper schreit danach, weil mir gewisse Nährstoffe oder wie zum Beispiel Eisen oder sowas fehlen.
Wir
haben ja auch eine Periode.
Wir bluten auch. Ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, weswegen tatsächlich Frauen länger leben im Durchschnitt, weil wir einmal im Monat, wenn man eine Periode hat, tatsächlich cleansed. Männer haben das nicht. Theoretisch brauchen Männer dadurch weniger Fleisch. So habe ich das verstanden zumindest. Hast du das irgendwie, hast du da ein Gefühl für, oder hast du das mal gehört, dass halt quasi, wie jetzt Fleisch den Darm beeinflusst?
Ja, also Fleisch ist so, es kommt immer natürlich so ein bisschen drauf an, was für ein Fleisch. Aber oft ist halt, Fleisch braucht teilweise relativ viel Verdauungspower, bis es einfach zerkleinert ist. Und das ist so, manche sagen wiederum, das ist auch sowas, wo ich sage, da kann ich mich noch gar nicht so richtig festlegen. Manche sagen, Fleisch ist für den Darm super, super belastend, ist schlecht, nährt die schlechten Bakterien. Dann gibt's wiederum die andere Seite, die sagt, nee, Darm ist eigentlich, Fleisch geht relativ gut durch. Da bin ich tatsächlich noch so in einem Zwiespalt, wo ich mir sage, ich guck halt immer, wie war denn früher die Ernährung.
Ja, finde ich auch.
Da wären wir wieder bei dem Thema Paleo und so, ne? Wie war das denn? Und die haben ja schon auch Fleisch konsumiert und es hat ja wohl ganz gut funktioniert.
Aber eben nicht so oft.
Und halt und die Qualität eben, war halt frisch gejagt, ja.
Wir gehen direkt von Fleisch auf Proteine, weil ich merke, Zeit, ich muss
aufachten.
Also kurz Mythen. Proteine ist ja so eine Sache, die viele Leute, die zum Beispiel, es gibt ja mittlerweile diese Dokus und wie auch immer, Veganismus, dir fehlen Proteine etc. Wie siehst du das? Wie wichtig ist es wirklich und worauf können wir da achten?
Proteine sind wahnsinnig wichtig und die darf man auch einfach nicht unterschätzen. Und tatsächlich ist es so, bei den pflanzlichen Proteinen oft das Problem, dass die Bioverfügbarkeit ein bisschen schlechter ist wie bei Fleisch. Das heißt, wir können sozusagen aus dem, was wir zu uns nehmen, nicht so viel Protein ziehen, wie jetzt zum Beispiel aus dem Fleisch. Und ich sag mal so, wir haben ja gerade so ein bisschen diesen Hype auf Social Media mit High Protein. Überall ist Protein, Protein, Protein drin. Ich sag, das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Vor allem die Qualität von dem Protein. Dann kommt es mit Süßungsmitteln, mit Aromen und also einfach hochverarbeitete
Produkte. Leider lecker, das macht dich halt auch wieder süchtig, ne?
Produkte.
Bin ich ehrlich.
Aber grundsätzlich, sage ich so, ist es ganz, ganz arg wichtig, dass man wirklich eine ausreichende Proteinversorgung hat. Protein ist einfach wahnsinnig wichtig, nur ich finde, man muss jetzt auch nicht übertreiben und überall, sagen wir mal, qualitativ nicht so hochwertiges Protein reinpacken und dann verpacken in einem irgendwie hochverarbeiteten Produkt.
Also sagst du schon, auf jeden Fall darauf achten, aber halt vor allem auf die Qualität achten.
Absolut,
super wichtig.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einmal kurz durch. Eigentlich wollte ich noch auf das Thema Fasten eingehen. Ich glaube, es ist sehr weit jetzt gefächert. Vielleicht hast du ein, zwei Worte zum Thema Fasten. Wie siehst du das Thema? Gut für Darm, nicht gut für den Darm?
Also ich sag mal so, es ist schon sehr gut für den Darm, wenn man mal so ein bisschen auch eine Entlastung gibt. Also was einfach, außer man hat jetzt vielleicht eine Nebennierenschwäche oder Gallensteine oder sowas, dann sollte man regelmäßig essen. Aber dieses permanente Snacken ist eigentlich gar nicht so gut. Weil man dem Darm ja nie eine Pause gönnt. Und deswegen sage ich, ich persönlich für meinen Körper bin Riesenfan von Intervallfasten. Das heißt, ich schaue, dass ich morgens meistens nichts frühstücke, aber ich habe auch nicht das Gefühl, das zu brauchen und nehme dann zwei Mahlzeiten zu mir, um einfach dem Darm diese Pause zu geben.
Voll gut.
Aber das ist auch so, man sagt, bei Frauen mit diesem längeren Fasten muss man ein bisschen aufpassen. gerade was die Hormone betrifft. Für viele
gerade Frauen in der Lutealphase ist es nicht so gut. Ja. Gar nicht gut. Haben wir jetzt, wir hatten unser letztes Thema vor 2 Monaten zum Thema Hormone. Mhm. Und da haben wir halt auch gelernt, ich habe auch Fasten so lange gemacht. Und gerade halt in der Lutealphase, also vor euren Tagen, am besten nie länger als 12 Stunden fasten, weil dann halt sonst das Progesteron darunter leidet.
Ja, und das kommen wohl Männer ein bisschen besser mit klar mit dem Fasten. Aber ich kenne wahnsinnig viele, die haben schon Fastenkuren gemacht von einer Woche, aber angeleitete Fastenkuren haben großartige Erfolge, was auch chronische Entzündungen, Krankheiten betrifft, wo wirklich gut ist. Aber jetzt so im Alltag, finde ich auch, muss man so ein bisschen schauen, was tut mir gut. Und nur weil mir das Intervallfasten gut tut, heißt es nicht, dass es meinem Gegenüber gut tut. Aber grundsätzlich dem Darm Pausen gönnen ist super gut, dass der sie einmal
ganz spannend
durchschaffen kann.
Da bin ich bei dir. Ich muss sagen, ich habe selber Erfahrungen damit gemacht und I love it.
Ja.
Okay, ganz kurz ein paar Mythen durch. Mhm. Soja und Östrogen, Apfelessig morgens im Wasser. Und was hatte ich noch? Laktose und Gluten.
Ja, also fangen wir mal mit Apfelessig an. Apfelessig ist, sag mal, relativ gut, oder Zitrone im Wasser, weil man halt einfach so ein bisschen die Magensäure anregen kann. Und Apfelessig hat ja auch den Effekt, dass es bei vielen auch so ein bisschen blutzuckerregulierend wirkt. Also das heißt, dass der Blutzucker nicht so hoch geht. Trotzdem ist es eine Säure. Man muss natürlich aufpassen, nicht zu viel zu nehmen, auch wegen den Zähnen. Mhm. Aber grundsätzlich, ich liebe zum Beispiel mein Zitronenwasser am Morgen. Dann hat man das Thema Gluten und Laktose. Wenn ich eine Zöliakie habe, natürlich darf kein Gluten sein. Wenn ich eine Laktoseintoleranz habe, ist es auch nicht gut, dann lass es weg, ja. Aber grundsätzlich, wenn man kein Problem damit hat, finde ich es gezielt einzusetzen, okay. Ich bin jetzt, es gibt ja auch viele, die sagen gar kein Gluten zum Beispiel. Ich bin zum Beispiel hier vom Sauerteig ein großer Freund, wo ich mir sage, so ein bisschen Brot und sowas, mir schmeckt es, mir tut's gut, ich habe damit keine Probleme. Wenn du merkst, dir geht's ohne, zum Beispiel viele haben ja ein Problem mit Gluten, wissen es aber eigentlich nicht, dann würde ich sagen, lass es mal ein paar Wochen weg und schau mal, ob es dir besser geht, ob die Haut zum Beispiel besser wird, die Verdauung besser wird.
Auch bei der Laktose wahrscheinlich, ne?
Genauso same. Bei Laktose. Und wenn es besser wird, dann verträgst du es einfach nicht gut und dann würde ich es tatsächlich so gut wie möglich weglassen. Individuell. Was haben wir noch gehabt?
Soja. Soja und Östrogen finde ich mega Thema, weil das kam ja jetzt auch wieder. Ja. Alle trinken Sojamilch. Ach, das geht ja doch nicht, weil als Frau hast du dann zu viel Östrogen, was aber auch nicht ganz stimmt.
Man hat ja da sozusagen diese Phytoöstrogene drin im Soja und da gibt's tatsächlich auch wieder diese zwei Lager. Ich bin mittlerweile so, dass ich sag, manche sagen gar kein Soja, manche sagen, du kannst Soja so viel, wie du möchtest. Ich bin in der Mitte. Ich habe mich ausbalanciert. Das heißt, ich habe zum Beispiel super viele Pflanzenalternativen, also Milchalternativen. Und ich trinke nicht nur Soja, sondern ich habe halt auch dann mal ein bisschen Hafer, ein bisschen Mandel, ein bisschen Cashew. Also ich probiere halt einfach die Vielfalt reinzubekommen. Ich esse auch gern mal einen Tofu, aber nicht jeden Tag 8 Packungen.
Habe ich halt, als ich vegan war, richtig krass gemacht.
Klar, irgendwo,
ne?
Da holt der halt gut Proteine, auch eine Sojamilch. Es gibt halt wenige Milchalternativen, wo viel Protein drin ist, außer zum Beispiel jetzt Erbsenmilch. Hat man halt einfach nicht, ne?
Und ich denke aber auch mit dieser ganzen Erbsenkacke jetzt, sorry. Also ich mag das ja auch, ich nehme auch Erbsenprotein, aber ich denke mir, irgendwann werden wir eine Erbsenintoleranz entwickeln.
Also ich glaube da halt, dass von allem, sagen wir mal, was zu viel ist oder was man übermäßig konsumiert, das dann natürlich immer in die andere Richtung schlagen kann. Deswegen bin ich einfach für Vielfalt. Dass man probiert, zum Beispiel, wenn man vegan ist, so viele unterschiedliche Proteinquellen, pflanzliche, wie möglich einzubringen oder auch als, sagen wir mal, Flexitarier, was es alles gibt, ja, dass man die Vielfalt hat und nicht nur ein Produkt zumindest, keine Ahnung, in Unmengen verzehrt.
Ja, ich glaube auch, als Abschluss können wir sagen, was mein Papa schon ganz früher immer gesagt hat, und er hatte gar keinen Plan von Ernährung, von allem ein bisschen. Das ist einfach, aber es ist ja, glaube ich, am Ende des Tages so. Also für die, die es möchten oder können oder sich damit wohlfühlen.
Ja.
Danke dafür.
Sehr, sehr gerne.
Ich wusste,
gerne,
dass es ausführt, aber es ist so viel.